Es ist Dwitzwoch, Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zur vermutlich aktuellsten Folge, die wir je aufgezeichnet haben. Insbesondere unsere sehr verehrte 0-Uhr-Hörerschaft, die hier herzlich gegrüßt sei, ist heute mehr oder weniger live dabei, denn alles, was ihr hier gerade hört, ist vor nicht mal, ja, 2,5 Stunden ins Mikrofon gequatscht worden. Und vor knapp 4 Stunden ist unser letzter Spielbesuch für diese Dwitzwoche, Ich glaube, gerade eine Wortkreation, eine Dwitzwoche, beendet worden. Der SC Preußen Münster ist den Geldtöpfen im DFB-Pokal einen Schritt näher gekommen und hat den SV Lippstadt mit 5:2 aus dem Landespokal geschmissen. Ohne sportliche Vorleistung ist in dieser Woche auch ein anderer Verein den Geldtöpfen näher gekommen, beziehungsweise wird in Zukunft wohl von eben jenen zugeschüttet, wenn man den Reichtumsrankings Glauben schenken darf, die in den vergangenen Tagen durch die Medien gegeistert sind. Also auch herzliche Glückwünsche an Newcastle United zur Qualifikation für die Super League, wann auch immer sie eingeführt wird. Apropos eingeführt, du warst in dieser Woche in Den Haag und damit begrüße ich meinen Gesprächspartner Schlü. Wie immer, nabend.
Tim, ganz starke Einleitung. Jüngere Hörer haben es vielleicht noch nicht direkt auf dem Schirm, aber da kommen wir später nochmal drauf, was da in Den Haag alles schon passiert ist.
Tim, in Den Haag wurden schon oft Sachen eingeführt, ja.
Ja, da geht's ja richtig rund. Wir führen euch da später in die Thematik ein. Tim, ich begrüße dich. Schön, dass ich dich hier in der Leitung habe. Es ist eine Last-Minute-Folge und ich bin da gar kein großer Freund von Last-Minute-Folgen. Wie kam es denn dazu? Was ist passiert?
Ja, ich weiß, ich war auch bis eben noch nicht so ganz überzeugt, aber ich war gestern einfach durch und hatte dann keinen Bock mehr, abends noch aufzunehmen. Wann waren wir verabredet gestern Abend? 22 Uhr? Irgendwie sowas?
Ja, genau. Unser Aufnahmetag ist ja der Montag, ich glaube gegen 22 Uhr. Meistens ist das so unsere Zeit, so 21, 22 Uhr. Irgendwann kam dann die Nachricht von Tim, dass er Kopfschmerzen habe.
Ja, ich hing ein bisschen in den Seile, ich hatte ein bisschen Kopfdröhnen, also ich habe mich da auch nicht rausgeredet. Ich habe ja gesagt, ich kann es schon noch aufnehmen, so schlimm ist nicht, aber man braucht auch so einen gewissen Mut für eine gute Aufnahme und der war gestern absolut nicht da und dann haben wir es nochmal einen Tag verschoben. In dem Wissen, dass heute natürlich noch ein Spielbesuch anstand, Gott sei Dank wird ja dank der klagenden Lippstädter Anwohner in Lippstadt immer schon um 18 Uhr gespielt, wenn es unter die Woche geht und beziehungsweise am Wochenende auch, aber da sind die Spiele halt nachmittags. Aber in jedem Fall blieb jetzt genug Zeit, auch am Dienstagabend noch aufzunehmen. Also wir müssen uns jetzt sehr sputen, dass wir hier gleich rechtzeitig die Aufnahme beenden, das Ding durch die Korrektur schicken und dann um 0 Uhr online sind. Könnte sein, dass wir ein paar Minuten Verzug drin haben, aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt in den folgenden 50 bis 60 Minuten mehr Interessantes ins Mikrofon quatschen, als wir das gestern geschafft hätten.
Ja, ich glaube auch. Ich war gestern alles ein bisschen skeptisch, aber ich denke mir jetzt gerade, ich habe eigentlich Bock, mehr Bock als gestern auch. Wir erzählen ein bisschen was. Danke wirklich auch an der Stelle nochmal viele Grüße an die Anwohner, die sich da wirklich regelmäßig beschweren. Das ist sehr wichtig, weil stell dir mal vor, du wohnst da in Lippstadt und es ist alle 2 Wochen laut. Das geht ja gar nicht, oder?
Ja, absolut. Vor allem ist ein Unding. Die Massen an Zuschauern bei den Heimspielen vom SV Lippstadt. Ich sag mal so, also es gibt jetzt die Auflage vor maximal 800 Zuschauern zu spielen und die wird nicht immer berührt, diese Grenze, ne? Also, naja.
Ist das, aber in Lippstadt, was ist, Tim, wie ist das eigentlich, wenn man Lust auf Hupen hat, gibt's da eine Straße in Lippstadt, die man vielleicht nutzen könnte zum Hupen?
Ja, es gerüchteweise wurden schon die Gründe gesucht, was denn eigentlich zu laut sei, weil es im Stadion, da gab's ja eine Zeit lang sogar ein Trommelverbot, das konnte dann auch nicht gewesen sein, oder ob es der Schotterparkplatz war, wo die Autos laut drüber fahren, das ist mir jetzt auch zu Ohren gekommen.
Ich setz mir da immer Kopfhörer auf von diesen Baustellen, weißt du, diese gelben, setz ich mir auf den Schotterparkplatz, ist so laut. Der Schotterbau ist so laut, kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, oder wie du gerade gesagt hast, vielleicht sind es einfach nur die italienischen Vorfahrtsregeln, die auf der Wiedenbrücker Straße eingeführt worden sind. Da kommt man nicht an jemanden vorbei, ohne kräftig an den Häusern da zu hupen. Das scheint auch irgendwie da eine Besonderheit zu sein.
Ja, also wer Lust auf Hupen hat, einfach mal die einfach mal die Wiedenbrücker Straße runterfahren. Ja.
Oh. Lust auf Hupen ist auch ein Top-Folgentitel, finde ich.
Lust auf Hupen ist ein guter Lust Folgentitel. Ja, Tim, Last Minute. Kennst du das Last Minute, wenn du am Flughafen bist und du ein bisschen Zeit hast und es kommt so ein Final Call und du gehst dann auch einfach so aus voyeuristischen Gründen zu dem Gate und guckst, ob die Person es schafft oder nicht?
Nee. Also, okay. Ich habe schon Final Calls gehört, aber ich glaube, bei den Fluggesellschaften, mit denen ich unterwegs bin, da gibt's das nicht, oder?
Ich werde doch
Ich werde doch bei Ryanair nicht ausgerufen, Alter.
Ach, Quatsch, auf keinen Fall. Aber im Optimalfall bist du ja nicht von einem Final Call betroffen. Warst du schon mal von einem Final Call betroffen, dass du als letzter
ins Flugzeug gekommen bist? Also ich hab schon mal einen Flug verpasst. Ich habe schon mal einen Flug verpasst. Das war von England aus. England, ich glaube Stansted nach, vermutlich nach Dortmund. Ich hab ja mal erzählt, dass ich ein Jahr in England gewohnt habe und dementsprechend dort auch regelmäßig die Donnerstag-Sonntags-Verbindung von Stansted nach Dortmund genutzt habe. Das war in der Saison, als Dortmund auch in der Europa League gespielt hat. Das war dann immer ganz praktisch, dass man mit der Verbindung zwei Spiele von Borussia, also wenn es Heimspiele waren, gucken konnte. Donnerstags abends Europa League und dann noch sonntags nachmittags, weil meistens waren dann Sonntagsspiele in der Bundesliga, wenn es auch ein Heimspiel war. Aber der Londoner, was heißt Stadtverkehr, aber das ganze Nahverkehrssystem hat dafür gesorgt, dass ich halt nicht regelmäßig oder nicht immer geschafft habe, da rechtzeitig am Flughafen zu sein. Und da ist mir auch einmal passiert, dass ich den Flieger verpasst habe. Ich weiß nicht, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich habe einen neuen gebucht noch für 100 Euro oder irgendeine Scheiße. Aber
ich war da noch nicht von betroffen. Also nicht, dass ich es vor Ort irgendwie verpasst habe. Ich habe einmal, stand ich in der Vollsperrung, da habe ich, glaube ich, einen Flug nach Göteborg oder so verpasst. Aber das ist nochmal was anderes, als wenn man schon im Flughafen ist und dann dahin hetzt, weißt du? Dann kannst du dich schon ein bisschen länger darauf vorbereiten und denken, ja gut, dann fahre ich wieder nach Hause, weißt du? Aber einmal.
Es ist auch was anderes, ob man den Hinflug verpasst, beziehungsweise den Flug aus von dem Ort, an dem man heimisch ist, also von seinem Zuhause aus in der Nähe, wo man sagen kann, okay, ich fahre jetzt nach Hause und die Tour, der Urlaub, was auch immer, ist jetzt einfach gelaufen. Oder wenn man irgendwohin zurück muss.
Das stimmt.
Ich kann mich daran erinnern, sorry, wenn ich jetzt nochmal unterbreche.
Und, nee, ist nicht schlimm, wir haben ja genug Zeit zum Schneiden gleich noch.
Ich noch eine Geschichte hier einbaue. Nee, ich kann mich an eine Tour erinnern, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war sogar von einem Belgrad-Derby zurück, da sind wir von Timisoara geflogen und hatten den übelsten Grenzstau und haben dann irgendwann beim Blick auf die Uhr gemerkt, also wir müssen jetzt hier an der ganzen Schlange vor der Grenze vorbeifahren, sonst klappt das nicht mehr mit unserem Flug. Und das ist ja dann echt mega unangenehm. Also die Gegenfahrbahn ist dann ja frei und dann fährst du mit deinem rumänischen Leihwagen an dieser gesamten Schlange vorbei und die Leute waren richtig erbost und haben sich teilweise auf die Straße gestellt, um uns zu blockieren, dass wir nicht weiterfahren konnten. Und wir mussten dann mit jedem, der uns da gesperrt hat, auch noch diskutieren, dass wir einen Flug kriegen müssen. Die haben uns ausgelacht. Ihr habt doch keinen Flug, vor allem nicht in einer Stunde oder sowas. Wir sind mega spät dran, wir müssen jetzt da hinkommen und wir haben es dann irgendwie mit Ach und Krach geschafft. Gott sei Dank war es auch dann schon relativ spät, dass der Mietwagenschalter nicht mehr offen hat und nicht mehr kontrollieren wollte. Das heißt, wir haben die Karre da mehr oder weniger hingeschmissen und den Schlüssel nur in den Briefkasten geschmissen, direkt in den Flughafen und gerade so geschafft. Also das ist ja was anderes, ob du in Köln oder Dortmund deinen Hinflug verpasst oder in Timisoara deinen Rückflug. Ne? Das ist schon eine andere Bank.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Hier ist Sabiha Gökçen wieder, ist in der Türkei, ist auch immer so ganz kritisch, weil man unterschätzt den Anfahrtsweg. Gerade Istanbul, diese ganzen Straßen sind verstopft und so, also da Obacht.
Hey, da war ich auch richtig überrascht. Ich bin da ja vor zwei Wochen von zurückgeflogen und wir sind von der Istanbuler Innenstadt auch zurückgefahren und der Taxifahrer ist mit uns tatsächlich Fähre gefahren.
Was? Der hat euch abgezogen, Mann.
Nein, der hat uns nicht abgezogen. Also der Preis war genau das, was diese B-Taxi-App da vorher kalkuliert hatte. Aber er sagte, er hat einfach keinen Bock. Also es war jetzt nicht die Mega-Zeitersparnis und es war finanziell vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber er sagte, er hat einfach keinen Bock da, anderthalb Stunden über diese Brücke zu müssen und da im Stau zu stehen, ob es für uns okay ist, dass wir mit der Fähre fahren. Wir waren natürlich absoluter Fan, weil wir waren 4 Tage in Istanbul, sind nicht einmal vorher Fähre gefahren. Und das war natürlich nochmal Gelegenheit, da ein paar Delfine zu sehen und über den Bosporus zu schippern. Das war eigentlich eine ganz geile Sache. Selbst wenn es mehr gekostet hätte, fand ich das auch in Ordnung.
Ja, spannende Geschichte, Tim. Sollen wir mal gucken,
Ich merke schon, heute habe ich irgendwie zu viele Geschichten, um dich zu Wort kommen zu lassen.
Du gehst mir richtig auf den Sack mit der Scheiße. Keiner interessiert sich für Delfin-Scheiße, jetzt mal ehrlich.
Gestern hätte ich nichts erzählt. Gestern hätte ich da gesungen, gesessen und die Themen abgenickt und ja, und Newcastle ist jetzt reich und morgen spielt Lipschak, keine Ahnung. Das wäre gestern nichts geworden. Heute bin ich richtig, heute habe ich Bock.
Wir haben Rückmeldung bekommen, Tim, und wir haben zu einem Thema besonders viele Meldungen bekommen. Da möchte ich mich auch nochmal für bedanken. Wir hätten es wahrscheinlich so, hätten wir es nicht, hätten wir es nicht erfahren, aber der KFC Uerdingen hat 11-0 gegen Essen verloren.
Mich haben Leute angerufen, ey, das zu sagen. Ja,
vielen Dank wirklich an alle Leute, die das Bedürfnis haben, uns das mitteilen zu wollen. Wir haben es auch gesehen, wir verfolgen tatsächlich auch die Regionalliga West. 11-0. Ich habe auch gelesen.
Übrigens, aber
um Mann, Mutter, bricht mich doch nicht zum 8-0, wir müssen die Scheiße noch schneiden, ey. Ja, bitte.
Ich bin ja ruhig.
Nee, ich hatte gar nichts mehr zu sagen eigentlich, aber du hättest ja einfach kurz warten.
Ja, dann, das ist dann, so läuft das doch hier. Du erzählst was und ich quatsch dann da rein und erzähle auch was. Also,
ja, aber du erzählst dann plötzlich was von Delfinen.
Nein, ich wollte nichts von Delfinen erzählen. Ich wollte nur Krefeld ein bisschen, wie sagt man, Zucker um den Mund schmieren? Sagt man das? Nein, das sagt man nicht, ne? Ich wollte nur erzählen, dass das Uerdingen letzte Woche ein Spiel gewonnen hat. Die haben gegen Lotte gewonnen.
Gegen Lotte?
Ja, die haben gegen Lotte gewonnen, 2-0.
Mann. Ja. Glückwunsch.
Ja, das hat jetzt auch zu viel, also dieser Ergebnisseinwurf meinerseits hatte jetzt zu viel Plattform hier gerade, das habe ich auch gemerkt.
Ja, definitiv. Also es gab ein 11-0, wir haben es mitbekommen, danke auch für alle, die uns darüber informiert haben und zum Teil auch in Storys irgendwo reingepackt haben, musste man auch schon hier und da mal schmunzeln. Ansonsten gab es einen Fehler. Wir haben in der Eingangsfolge gesagt, das Ganze hier lebt von Fehlern. Zweite Folge, direkt ein Fehler. Und zwar habe ich drei Vereine aus Belgrad in die dritte Liga gepackt und Rad spielt in der zweiten Liga. Das sei an dieser Stelle nur noch einmal richtig gestellt. Wir haben auch gesagt, dass bei Länderspielpausen muss man immer gucken, welche Spiele könnten interessant sein. Und ich glaube, wir haben dann gesagt, ja, OFK Zemun, das wäre ja bestimmt ein spannendes Spiel.
Ich glaube, wir haben sogar recht willkürlich einfach gesagt, dass da Vereine mit Fanszene unterwegs sind, die auch spielen, wenn Länderspielwochenende ist. Das heißt, sowas sollte man immer mal abchecken. Und das war ja mehr oder weniger echt ein Glückstreffer. Wir wussten ja gar nicht, dass wir die Ansetzung getroffen haben, ne?
Haben dann witzigerweise auch von dem Spiel Grüße bekommen. Auch an dieser Stelle, Grüße zurück. Fotos sahen auch top aus. Also kann man auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, dass die da einige interessante Mannschaften in der Liga sind.
Ich habe in diesem Zusammenhang festgestellt, dass es dass das Belgrad doch weiter weg ist, als ich das so im Kopf gehabt habe.
Hast du kurz geguckt, ob der Auto runterfährt?
Ja, natürlich. Ich habe den Samstag erstmal keine Pläne gehabt und geguckt, was mache ich denn? Okay, ja, ich habe ja hier noch groß erzählt, könnte man mal so einplanen. Aber das sind ja doch 15 Stunden mit dem Auto nach Belgrad runter, ne? Das ist
1600 bestimmt, oder? Kilometer?
Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn 16 Stunden, dann sind es ja mit Sicherheit 1600. Habe ich nicht mehr so im Kopf gehabt. Und dann sind die Verbindungen natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man drei Tage vor dem Wochenende erst guckt, was man so machen will. Und vor allem, wenn man dann auch noch samstags 15 Uhr das Spiel da gucken will, ohne aber den Freitag oder den Sonntag auch dort zu verbringen. Deshalb, war ich etwas spät dran mit meiner Planung für das Wochenende.
Und wir haben noch eine Geschichte reinbekommen, die nur der Fußball schreibt, Tim. Und zwar hat mir ein Groundhopper geschrieben, dass er und seine Besatzung schon mit Sebastian Till saufen waren. Das ist der Spieler, der dafür, wie heißt denn der Verein nochmal? Sheriff Tiraspol, dieses großartige Tor gegen Real Madrid
gemacht
hat.
Das ist der Luxemburger, der in Moldawien spielt.
Der Luxemburger, der in Moldawien spielt und gegen Real Madrid einen Siegtreffer schießt. Der hat damals bei Progress heißen die, glaube ich, in der Progress Niederkorn gespielt und hat sich dann nach dem Spiel auch die Ehre gegeben beim Groundhopping-Mob. Ganz witzige Geschichte auf jeden Fall. Und
Progress Niederkorn, das sind die mit der Wespe im Logo.
Pescara, das sind die mit dem Delfin im Logo, ne?
Ich wollte ein bisschen Tier-Content bringen hier. Es ist tierisch gute Laune heute.
Das ist das Schlechte. Ja. Die gute Laune vergeht aber schnell, wenn wir über so aktuelle Themen sprechen, oder?
Lass uns doch noch ein bisschen Spaß haben hier. Jetzt, wenn wir wieder über richtige Fußballsachen reden, dann ist doch wieder nur Scheiße. Überall ist die Kacke am Dampfen. Das ist
gerade diese Veränderung des Fußballs ist gerade, ich weiß nicht, ob das nur meine Empfindung ist, aber die ist gerade so richtig greifbar, ne? Das ist so ein wegweisender Moment. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil ich mich damit mehr auseinandersetze. Oder ob es einfach so ist, aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach so. Es ist jetzt gerade die Zeit, wo im Fußball was passiert, was wir in der Rolle des Fans irgendwann nicht mehr mittragen können.
Ja, absolut. Ich bin auch, ich muss auch zugeben, dass man diese Entwicklung im Grunde ja seit Jahren verfolgt, aber ich jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir Ja, so langsam können wir ja schon von einer Art Nach-Corona-Zeit sprechen, ohne es wieder irgendwas relativieren zu wollen. Aber als Corona kam, war da ja auch ein Stück weit Hoffnung mit verbunden, dass diese massive Einschränkung in den Fußballalltag Leute zum Umdenken bewegen wird und Dinge verändern wird. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall gewesen, sondern es wurde alles krasser und man merkt einfach, dass diese ganze Kommerzialisierungsschiene überhaupt nicht zu stoppen ist. Da hast du keine Chance und dementsprechend sind alle Aktionen, alle Bestrebungen dagegen zu arbeiten, in meinen Augen mittlerweile Tropfen auf einen heißen Stein und ich bin da auch absolut hoffnungslos, dass der Fußball in seiner Form oder ich wollte schon sagen in seiner jetzigen Form, aber jetzt ist ja auch schon scheiße, also in seiner Form von vor 10, 15, vielleicht vor 20 Jahren noch zu retten ist. Also das
Ja, aber gerade ist es einfach so spürbar irgendwie, weil es passiert einfach. Das ist wie wenn irgendwie, keine Ahnung, direkt vor der Tür ein Erdbeben wäre, weißt du? Sonst hast du das nur in Indonesien, dann kommt ein Tsunami. Aber jetzt ist das gerade so direkt vor der Tür und du merkst diese Veränderungen, die stattfinden. Und ich finde, das hat man vorher nicht gehabt. Vorher war das so ein bisschen weiter weg. Ja, hier der moderne Fußball und bald könnte auch das passieren und die Chinesen und alles hier und da. Aber jetzt gerade passiert es halt.
Ich finde, die Einschläge kommen einfach nicht näher, sondern häufiger. Es passiert halt überall Scheiße. Also ich habe schon diese Entwicklung immer präsent gehabt. Also ich kann mich noch an den Tag erinnern, das müsste 2008 oder 2009 im Mai dann natürlich irgendwann gewesen sein, als Hoffenheim in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das war für mich schon so ein radikaler Einschnitt, wo ich gedacht habe, die haben da nichts zu suchen. Das ist kein Verein, der in die Bundesliga gehört. Ab dem Tag war für mich die Bundesliga nicht mehr die Bundesliga, sondern das waren 17 Vereine und Hoffenheim. Ne? Ich kann mich tatsächlich an den Tag erinnern, wo ich war, was da passiert ist. Ich war übrigens beim SuS Stadtlohn, aber also worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass sowas damals schon krass war und aber damals man noch an dieses daran gehofft hat, man hat wirklich gehofft, Hoffenheim steigt ab und dann ist die Bundesliga wieder die Bundesliga. Und mittlerweile ist es ja so, da ist nichts mehr zu retten. Also es wird
aber Dietmar Hopp macht ja auch viel für Krebsforschung.
Ja. Ich weiß, der ehrenwerte Mann.
Der spendet immer viel, auch an Einarmige und Rollstuhlfahrer spendet ja auch immer viel.
Ja, danke Dietmar.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und bei Newcastle ist es ja jetzt so, dass da nochmal was passiert ist, was jegliche Dimension sprengt, indem da einfach Saudi-Arabien eingestiegen ist. Und es ging ja, glaube ich, erst darum, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Typ? Bin Salman oder was?
Ja, Bin Laden, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Ich habe doch absolut keine Ahnung, es interessiert mich auch nicht. Das ist auch wirklich absolut irrelevant, wie der Mann heißt, oder?
Ja, also Bin Laden ist da eingestiegen und das ist ja der Typ, der da auch beschuldigt wird, diesen, wie heißt denn der andere, Jamal Khashoggi, ne?
Khashoggi, ja, Jamal Khashoggi.
Dass der Jamal Khashoggi zerstückelt hat und dieser Mensch hat jetzt einen Anteil an dem Verein und da gab es, das ist ja auch schon, dieses Thema, das gibt's ja schon länger, das gibt's ja schon, ich weiß nicht, seit einem Jahr, schon seit ein bisschen längerer Zeit und offiziell gehört diesem Kronprinz ja nicht der Verein, sondern der saudi-arabische Staatsfonds. Ich habe das ein bisschen rausgelesen, dass das strikt getrennt werden sollte, dass dieser Mann da nichts zu sagen hat. Der Kronprinz ist wiederum Vorsitzende des saudi-arabischen Staatsfonds. Also ist so eine typische UEFA-Fußballgeschichte, ne?
Die Tricks, mit denen diese Regeln umgangen werden können, sind auch immer leichter, ne? Immer einfacher.
Ja, ja, und, das ist ja
echt so billig, ey.
Wo wir aber bei Regeln umgehen sind, ich lasse dich gleich auch zu Wort kommen. Oder ich zerhack dich mit einer Knochensäge. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. du sagst ja Regeln umgehen und das war ja dieses Financial Fairplay Thema, wo immer wieder Regeln umgangen werden oder immer wieder Regeln umgangen wurden. Die muss man jetzt ja in Zukunft nicht mehr umgehen, weil es wird ja schon offen über eine Financial Fairplay Reform debattiert, da haben wir auch hier im Podcast ja schon ausgiebig drüber gesprochen und wir haben ja auch schon über diese Luxussteuer gesprochen und dieses Beispiel, das können wir jetzt einfach mal durchspielen. Ich glaube, dieser Staatsfonds, der ist über 400 Milliarden Euro schwer, ne? 480 Milliarden oder irgend so ein Kram, ich weiß es nicht, ne?
Ja, ich wollte eben kurz zu Wort kommen, bevor du jetzt ganz woanders schon wieder bist.
Denk an die Knochensäge.
Du hast eben kurz, Ja, eben, genau darum, um diese Knochensäge ging es ja fast. Du hast gesagt, der soll ja damals an der Tötung Khashoggis beteiligt gewesen sein. Also die saudi-arabische Regierung hat das eingeräumt, ne? Die haben das mehr oder weniger zugegeben.
Ach, ich habe das gar nicht mehr verfolgt. Auch für mich war das gar nicht klar. Ich dachte, vielleicht hätte der auch einfach eine Lungenembolie gehabt oder so.
Ja, das ist ja egal, aber dass der Staat das zugibt. Jo, wir haben den umgebracht. Das war ja so. Also die haben den umgebracht und bis heute ist die Leiche aber nicht aufgetaucht, sondern die haben nur gesagt, jo, der ist weg. Der gibt's nicht mehr. Der Mann ist weg. Der war zwei Wochen wurde er vermisst und dann, also nachdem er in Istanbul im saudi-arabischen Konsulat war und ja, dann haben die gesagt, ja, den haben wir weggemacht. Und dann war der weg. Also das war wirklich so, ne? Das ist jetzt nicht, dass wir das gerade übertreiben oder in irgendeiner Form zugespitzt ausdrücken. Das war tatsächlich.
Ja,
so.
Und dann musst du dir vorstellen, dass einfach 15.000 Newcastle-Fans vors Stadion laufen und da wirklich frenetisch feiern, dass die jetzt von dem.
Ja, und sich teilweise als Scheichs verkleiden.
Wieso laufen Scheichs überhaupt immer so rum? Das geht mir auf. Und sagt, wieso holen die sich einfach eine Levis-Jeans? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und dann feiern die da eine riesige Party. Und das sind ja auch Leute, also da waren ja jetzt nicht. Das sind ja einfach Leute, die sind so alt wie wir und so. Ich glaube, das ist passiert, wenn man jeden Morgen Bacon und Beans zum Frühstück isst und Fisch und Chips, dass dann irgendwann das aufs Gehirn schlägt. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie dumm man sein muss, um sowas zu feiern. Egal, das war ja mit diesem Vorbesitzer, der hat ja einfach das in den Club gekauft und dann einfach so wie so ein Haus, was er dann verrotten lässt, weißt du? Da war ja, die Story dahinter ist jetzt auch nicht die geilste. Ich verstehe schon, dass man sich freut, wenn dann ein Umschwung passiert, aber doch nicht um jeden Preis. Und dann schreibt irgendeine Fanorganisation, ja, das ist uns doch egal, wie die das Geld verdienen, ey. Ich weiß nicht, wo manche Menschen ihren Verstand gelassen haben. Wahrscheinlich, ja, in der Fish-and-Chips-Bude.
Also ich bin mir sehr sicher, dass wenn in Deutschland irgendwann 50 plus 1 fällt, dass dann auch Kartoffeln und Sauerkraut dazu führen, dass man so denkt, weil dann, wenn dann dieses Wettbieten erstmal da ist und es nur darum geht, wer den wohlhabendsten Eigentümer hat, dass dann die Leute Reichtum mit sportlichem Erfolg gleichsetzen und dementsprechend die Ebnung dieses Erfolgs oder die Ebnung auf dem für den Weg dahin natürlich feiern werden, weil es einfach jetzt klar ist, jetzt geht's voran. Das ist wie wenn Spieler sich freuen, weil sie einen Elfmeter bekommen. Es ist im Grunde noch nichts erreicht, aber sie wissen jetzt sieht's ganz gut aus. Das ist also ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Weise Baked Beans oder Sauerkraut dran schuld sein, sondern dass einfach über Jahre diese Entwicklung in England in eine völlig falsche Richtung ging und nur noch und der Fußball komplett im Hintergrund von Finanzen geraten ist und es nur noch darum ging, wer irgendwie am meisten Geld beschaffen kann. Und was wir jetzt gerade noch gar nicht zum Ausdruck gebracht haben, was wir eigentlich mal machen wollten, ist ja diese Verhältnismäßigkeit. Also wir reden ja immer von irgendwelchen Milliardären und in dieser Woche wurde das ja mal ein bisschen verglichen. Also da wurden Leute wie der Typ von Paris Saint-Germain, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Gaddafi oder irgendwie?
Nasser El-Khelaifi.
Khelaifi, ja. Der über 8 Millionen Vermögen verfügt, dass er da reinballern kann. Der Abramovic bei Chelsea hat 14 Milliarden. Der Mateschitz hat 21 Milliarden. Der Typ von Man City hat 35 Milliarden und der galt bis dato als der reichste Vereinsbesitzer. Und jetzt kommt dieser saudi-arabische Kronprinz. Der hat einfach 13 Mal so viel Geld wie der von City. Der hat 434 Milliarden Euro zur Verfügung und könnte dieses Geld eigentlich komplett in diesen Verein ballern. Also so viel Fußballer kann sie gar nicht kaufen.
Genau, und das war jetzt ja auch das, worauf ich hinaus wollte. Financial Fairplay Reform wird es geben, wird es auf jeden Fall geben. Es wird über diese Luxussteuer gesprochen und da wurde schon gesagt, mit 100% wird da aber draufgeschlagen. Angenommen, Newcastle kauft Haaland für 100 Millionen Euro. Halte ich jetzt nicht für komplett unrealistisch. Dann würde die Luxussteuer 100 Millionen Euro betragen. Dann würden die insgesamt für Erling Haaland 200 Millionen Euro bezahlen. Und dann hätte der Kronprinz nur noch 434 Milliarden. Weißt du, das ist doch so absurd, Alter. Das interessiert doch einfach kein Schwein.
Ja.
Das tut doch niemand weh. Und das wird einfach so gemacht.
Ja.
Und das ist halt dieser Punkt, der jetzt vieles verändern wird. Und deswegen glaube ich auch, dass 50 plus 1, Hannover zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, die haben das jetzt fest in der Satzung des Vereins verankert. Das ist eine coole Symbolik irgendwo, auch Martin Kind gegenüber. Der sieht auch fürchterlich hässlich aus anbei. Aber in irgendeiner Form müssen die deutschen Clubs da halt mitziehen. Weil das ist immer, was so Bayern-Funktionäre immer gesagt haben, der Fußball, also wir können nicht mithalten, wir können nicht mithalten. Und ich habe das nie so richtig verstanden, weil die deutschen Clubs halten ja mit. Aber jetzt ist wirklich der Punkt, der kommt, wo deutsche Clubs irgendwann nicht mehr mithalten können, weil die anderen davonziehen, weil jeder sich irgendeinen Scheich aus Bahrain oder sonst irgendwas holt. Und du könntest ja theoretisch, könntest du ja auch Plymouth kaufen und die spielen in der Champions League, weißt du?
Ja, ja, eben.
Das ist ja jetzt scheinbar einfach alles machbar.
Das ist ja wirklich so wie bei Fußballmanager, wenn du dann einen Cheat reinballerst und dann einfach zockst, weil du ein kleines Kind bist und einfach gewinnen willst. Ne? So, genau so läuft das ja. Also, und es wird ja auch nicht attraktiver, wenn das mehrere machen, weil irgendwie, ja, keine Ahnung. Es ist sowieso, was ich auch noch schade finde, ein Punkt, der hier gar nicht, im Grunde gar keine Beachtung findet. Ich find's auch traurig um diese Traditionsvereine. Also, ich war jemand, der früher, also bis 2008, Paris Saint-Germain für einen richtig sympathischen Verein hielt. Und das war so mein, ja, nicht Lieblingsverein, aber der Verein, den ich in Frankreich so ein bisschen die Daumen gedrückt habe, einfach weil das ein großer Verein ist, ein geiles Stadion. Wir waren ja zusammen 2007 oder 2008 bei einem Paris-Spiel, wo ich unheimlich geflasht war.
Aber kein gutes Beispiel für einen Traditionsverein, ne, Paris?
Es ist ja erstmal Peng, da ist mir gerade meine Ahnung zu gering, aber einfach so ein Verein, ja, dem man da ein Stück weit die Daumen gedrückt hat, den aber durch die neuen Finanzierungsmöglichkeiten dieses Vereins einem unfassbar unsympathisch gemacht wird. Noch besser ist ja jetzt Newcastle. Newcastle ist auch ein Verein, den ich unheimlich cool fand. Das Stadion, eins der besten in England finde. Und damals unheimlich gerne diesen Ground gemacht habe. Mit dem Verein auch immer so ein bisschen mitgefiebert hat. Und jetzt ist es einfach so, ja, jetzt ist einfach das Beispiel für die absolute Totalkommerzialisierung.
Ja, absolut. Und Newcastle ist ja auch ein Traditionsverein mit einer großen Geschichte. Newcastle ist so ein bisschen wie der Hamburger SV in England.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Und weißt du, ein Verein mit einer großen Geschichte, dem es gerade aber schlecht geht. Ja, ich keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht, was ich dazu sagen soll, aber Newcastle wird halt irgendwann die Champions League gewinnen. Das finde ich irgendwie gerade komisch.
Oder die Super League, ne?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch nicht die Champions League oder die Super League. Ja, wir sagen es immer wieder, die Entwicklung nimmt komische Züge an.
Also das ist so eine Sache, immer wieder heiß, der Fußball, wie er jetzt ist, man hat ja nur noch ein paar Jahre, um den zu genießen und sowas alles. Und zur Zeit merkt man es echt krass. Also ich meine, es muss ja, es ganz, ganz offenbar ist es keine Möglichkeit, die Option, wie man Geld in den Fußball schießt, zu beschränken. Aber man müsste dann einfach die Option beschränken, wie man Geld rausholt. Also wenn alle Mitarbeitenden im Fußballbusiness Gehaltsobergrenzen hätten, dann wäre ja quasi die Möglichkeit, mit Geld Leute irgendwo hinzuziehen, begrenzt. Also ein Haaland wird ja nicht sagen, er will unbedingt mal für Newcastle spielen. Wenn er das Maximum eines möglichen Gehalts irgendwo verdienen kann, dann kann er sich den Verein ja wieder wegen anderen Faktoren aussuchen. So, und also sprich, der hat irgendwie 3-4 Angebote von den Vereinen, die alle das Maximum eines Fußballergehalts zahlen dürfen, das in irgendeiner Weise am besten europäisch gedeckelt ist. Dann hätte der doch Optionen zu sagen, ich möchte gerne in Barcelona spielen, weil ich am Strand sein will. Oder ich will gerne in Manchester spielen, weil mein Vater da gespielt hat. Solche Geschichten, weißt du? Das ist dann.
Oder weil ich Bacon und Beans essen möchte.
Ja, warum auch immer. Aber dann kommen wieder andere Faktoren rein, warum Leute sich für Vereine entscheiden und nicht mehr dieses, mein Berater sucht du den Verein aus, der mir am meisten Kohle dahin scheffelt.
Hast du mitbekommen, ich wurde auch gerade gesagt, dass die Fans wollen das nochmal so richtig genießen. In Frankreich genießen die Fans ja ihren Abgang in vollen Zügen. Es knallt ja jede Woche.
Haben wir ja letzte Woche schon angesprochen.
Und im Laufe der Woche sind jetzt ein paar Strafen rausgekommen. Also wer irgendwie in Frankreich unterwegs sein möchte. Lille und Marseille haben bis zum Jahresende Auswärtsverbot und Lens, Lille, Marseille bekommen jeweils einen Punkt Abzug für Krawalle. Lens, meine ich natürlich, du weißt, ne?
Lens, Lille und, ja. Auch, ja, alles, ja. Alles so Vereine, die man per se erstmal als sympathisch einordnet, oder?
Ja, Lille finde ich irgendwie scheiße, aber das ist nur irgendwie.
Ja, Lille ist ja, irgendwie, schon
sagen. Lille ist absolute Scheiße.
Lille mit, wobei. Lille deshalb, weil ich in der letzten Saison so ein bisschen mitgefiebert habe, dass eben mal nicht Paris Meister wird. Deshalb war Lille gerade noch so ein bisschen bei mir hoch in der Gunst. Aber klar, Lens und Marseille sind natürlich
deutlich sympathischer, ne?
Ja, die Ja, ja, absolut.
Ja, das ist so der Stand der Dinge aus Frankreich. Und ansonsten haben wir noch ein wichtiges Thema hier, und zwar die Nations League. Hast du verfolgt, Tim? Am Wochenende, war ja länderspielfreies Wochenende, Nations League?
Ich habe es wirklich, also verfolgt ist zu viel gesagt. Ich habe am Sonntagabend habe ich tatsächlich das Finale geguckt, aber ich weiß auch nicht warum. Ich wusste vorher gar nicht, dass das ist. Am Donnerstag und Freitag waren ja diese Halbfinals, da habe ich nichts von mitbekommen. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich erst mitbekommen, als in meiner Kicker-App auf einmal die Push-Up-Nachricht kam, dass Belgien raus ist oder was.
Ich habe das nicht groß verfolgt. Ich habe das Thema auch nur in unseren Redaktionsplan reingeschrieben, weil ich gelesen habe, dass es ein Spiel um Platz 3 gab. Wen interessiert das denn?
Ja, ganz ehrlich, der ganze Wettbewerb ist doch albern ohne Ende. Also das war ja, man kann ja jetzt wirklich mal sagen, Nations League ist ja einfach nur die Marketingmaßnahme für die Freundschaftsspiele. Also da, wo früher an den Wochenenden, wo Länderfreundschaftsspiele ausgetragen worden sind, da ist jetzt Nations League. Das ist ein Wettbewerb, den keiner braucht, den keiner mag, die Spieler mögen den nicht, die wissen auch gar nicht, was da Phase ist. Und dementsprechend, das ist doch in keinster Weise attraktiver als früher die Freundschaftsspiele im Fernsehen zu gucken, oder? Also Nations League war, glaube ich, der erste Wettbewerb, wo ich als jemand, der so Spielmodi und sowas echt interessant findet und Wettbewerbsideen und so, der raus war. Ich habe es nicht
mehr kapiert. Nee, bei mir auch nicht. Mich interessiert es auch. Mich interessiert es wirklich absolut gar nicht. Mich interessieren echt alle anderen Fußballthemen mehr, genau, als das. Es juckt mich ein Scheißdreck, wer die Nations League gewinnt.
Also wenn da Borussia mitgespielt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich noch irgendwie reingesetzt und versucht zu verstehen, wer wann gegen wen
spielt. Ich weiß nicht, aber wie man da reinkommt, wie man sich qualifiziert. Ich weiß nicht, ob es eine Gruppenphase gibt. Ich weiß nicht, was es jetzt bringt. Wenn man die Nations League gewinnt, spielt man dann im DFB-Pokal mit. Ich habe keine Ahnung, was dann jetzt, ist man für irgendwas qualifiziert, wie wenn man sonst irgendeinen Pokal gewinnt. Keine Ahnung, es interessiert mich auch einen absoluten Scheißdreck. Und das wollte ich. Das
wäre auch geil, wenn der Nations League ist für die zweite Runde im DFB-Pokal.
Ja, sowas könnt ihr mal machen. Wer hat das Ding denn geholt? Wer hat das Ding geholt? Spanien?
Frankreich.
Frankreich, okay.
Frankreich hat gegen Spanien gewonnen. Ach, und das war ja dann auch noch so eine Geschichte. Hast du das nicht mitbekommen, dass das Thema Abseits dann wieder da ganz groß im Fokus war? Da war ein glasklares Abseitstor, was den Sieg für Frankreich besorgt hat. Aber weil ein spanischer Spieler versucht hat, zum Ball zu grätschen, den aufzuhalten und dabei minimal berührt hat, war die Abseitsstellung keine mehr, weil er den Ball bewusst berührt hat und damit gespielt hat und damit das Abseits aufgehoben hat. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Irgendein Magazin hat getitelt, das Siegtor ist ein Verbrechen am Fußball. Und da reden wir natürlich über eine andere Ebene von Verbrechen am Fußball, anders als wir, die sich hier normalerweise mehr mit den Hintergründen beschäftigen, aber auch was das Regelwerk angeht, das war wirklich. Also, ich habe es in der Zeitlupe einmal gesehen, habe gesehen, alles klar, jetzt kommt der VAR und wird sagen, das war Abseits. Und dann zählt das Tor auf einmal. Und ich wusste, ich glaube, 10 Minuten lang nicht, warum das Tor gezählt hat, weil die haben das nicht aufklären können. Also ich habe das, ich glaube, bei RTL lief das oder was, die konnten es nicht aufklären, die wussten es nicht. Der Reporter wusste es nicht, keiner wusste, warum das Tor gezählt hat. Also ist der Hammer.
Ich habe aber tatsächlich das Deutschlandspiel geguckt am Freitag, einfach weil ich überhaupt nichts zu tun hatte. Das ist auch witzig bei so Länderspielen, man muss erstmal den Sender suchen. Weißt du, wo läuft das denn jetzt schon wieder?
Jo.
Wo wird das denn schon wieder?
Oh, das nervt ja mega. Aber das ist nicht nur bei Länderspielen so, das ist mittlerweile überall so.
Man muss immer suchen, wer überträgt das?
Ich weiß nicht mal, wo Champions League läuft. Da muss ich teilweise Amazon Prime anmachen, Alter. Das ist ja eine Katastrophe. Dann Champions League, kannst du nicht mal mehr eine Konferenz gucken, weil die nicht alle Spiele mehr bei einem Sender haben. Laufen irgendwie nur 4 Spiele in einer Konferenz und die anderen Spiele kannst du einzeln irgendwo gucken, auf einem anderen Sender. Echt, das ist nicht mehr mein Fernsehabend.
Ehrlich, das ist nicht mehr mein Fernsehabend, ey. Champions League, aber normal. Ja, was haben wir noch? Du hast irgendwas mit dem Stadion in Fulda, wird das neu gemacht? Hast du die Meldung noch auf dem Schirm?
Stadion in Fulda soll neu gemacht werden, aber das ist jetzt irgendwie eskaliert, habe ich gelesen. Also die wollten eigentlich nur einen Teil neu bauen und jetzt wird das aber mehr oder weniger bauen die das ganze Ding für 20.000 Mann quasi neu, obwohl Fulda, beziehungsweise wie heißt der Verein?
Barockstadt.
SG Barockstadt, ne?
Ja, genau. Die Barockstadt, da ist super viel Barock in der Stadt.
Was zocken die denn? Oberliga?
Ich glaube, Bin Salman will da einsteigen.
Ja, ne, keine Ahnung. Also irgendwie wurde wohl vor mehreren Jahren entschlossen, dieses Stadion zu sanieren. aber da sind jetzt wohl so viele Kostenfaktoren zustande gekommen, dass das jetzt wohl um die 20 Millionen Euro kostet für eine Stadionsanierung. Und ich weiß ja nicht, was die da aus dem Bude machen wollen, aber das ist ja jetzt, also was kostet denn so ein neues Stadion? Also gerade in diesem Rahmen, das kostet nicht mehr als 20 Millionen Euro, oder?
Ja, und die brauchen sie auch einfach nicht. Das ist ja, das verstehe ich auch nicht, komisch.
Ja, mal eben, weißt du, wo die gerade spielen?
SG Braunschweig, ja, die spielen Oberliga. Die spielen ja, okay, irgendwo Oberliga, ja. Hessen, in einer Liga mit SV Erlensee und sowas.
Ja, also die und in das Ding passen doch 10.000 Mann rein 15, schon.
16, also, Mann und Frau, ne, Tim, das wissen wir sind ja hier ein Gender-Podcast. Mann und Frau,
ja. Du bist ein Gender-Podcast, Alter.
Sollen wir über unsere besuchten Spiele sprechen?
Ja, wobei ich habe jetzt nicht allzu viel besucht, also am Freitagabend war Lippstadt gegen Wuppertal. Jetzt haben wir gerade schon über Lippstadt gegen Münster geredet, zumindest kurz. Lippstadt-Wuppertal war deutlich attraktiver.
Ja, ich habe mich auch vor allem gefreut, Flutlichtspiel. Das geht in Lippstadt ja nur im Herbst oder Winter, wegen der Anschlusszeit um 18 Uhr. Und Flutlichtspiele machen immer so einiges her, finde ich. Und das hat doch Spaß gemacht, oder? Am Freitag in Lippstadt.
Hat absolut Spaß gemacht. Hat mega Spaß gemacht. Ja, desto später im Jahr, desto dunkler ist es dann bei Anschluss um 18 Uhr. Ja, was soll man dazu sagen? Also Lippstadt hat zwei Tore in der 90. Minute gemacht, mehr oder weniger. Eins kurz davor, eins kurz dahinter und noch ein 2-2 geholt. Und das sind so Dinger, wenn du zu Hause einen 0-2 Rückstand noch drehst, dann ist so ein Spielbesuch, unabhängig davon, ob so ein Stadion gut besucht ist oder ob es eine Fanszene gibt, dann ist das ja immer schon geil für die Atmosphäre bei so einem Flutlichtspiel. Und ja, Lippstadt Fanszene hat natürlich da auch seinen Teil zu beigetragen. Ne? War echt ein unterhaltsamer Abend.
Ja, ich hatte in der ersten Halbzeit noch einen Tinnitus. Ich habe nichts gehört, weil ich habe auf den Schotterpipers geparkt. Und das war fürchterlich laut neben dem Stadion. Aber dann in der zweiten Halbzeit, das hat schon echt Bock gemacht. Es wird ja auch gefackelt. Das passiert ja auch selten in Lippstadt. Und ja, das 2-2, genialer Torjubel, den man auch selten so in Lippstadt sieht, wenn selbst VIP-Besucher plötzlich auf der Trainerbank rumspringen, dann weiß man, dass da gerade was Verrücktes passiert ist auf dem Feld. Und dementsprechend gut gelaunt bin ich dann auch nach Hause gefahren.
Absolut, absolut. Ich war auch eins der besseren Spieler, also beziehungsweise eins der lohnenswerteren Spieler, wenn jemand gerade als Groundhopper da gewesen ist, um hier mal die Brücke zu machen zum Groundhopping?
Nee. Was willst du machen? Eine Brücke?
Eine Brücke bauen? Baut man da? Baut man Brücken?
Wenn du Brückenbauer bist, ich weiß ja nicht. Ich stelle es mir fürchterlich anstrengend vor, so Brücken zu bauen. Ich finde das doch immer so völlig faszinierend, zum Beispiel diese riesige Brücke da in Dänemark, die da durch dieses Wasser geht und so ein Kram, ne? Was ist das für ein...
Mega.
Was ist das für krass viel Arbeit und auch für Planung sein muss, so eine riesige Brücke zu machen, ey. Fährst du lieber Fähre oder fährst du lieber Brücke, wenn du nach Dänemark fährst, nach Kopenhagen?
Ja, ich fahre schon lieber Brücke, einfach weil man die ganze Zeit...
Fährt.
Irgendwie schon. Völliger Quatsch, weil du kommst ja die ganze Zeit voran, aber
nein.
Ich habe keinen Bock auf eine Fähre zu warten, auf die Abfahrt zu warten. Vor allem, man muss ja die Abfahrt auch noch treffen. Also ich weiß nicht, wie regelmäßig die Fähren da von Rostock oder wo fahren die überhaupt?
Boah, ich hab's vergessen. Keine Ahnung, wie der Ort heißt.
Ist ja auch völlig egal. Aber auf jeden Fall, die werden ja nicht mehr als alle paar Stunden fahren. Da muss man die Abfahrt auch noch treffen, um da rechtzeitig hinzukommen.
Ja, und ich habe auch gar keinen Bock, das Steuer abzugeben. Ich will das selber in der Hand haben, ey.
Brauchst ein eigenes Boot.
Ja, das wäre dann Groundhopping Next Level.
Ja, nee, ich fahre auch lieber Brücke, auch wenn es Arschsteuer ist.
Ich bin am Samstag, ohne über irgendwelche Brücken zu fahren, dann ja auch noch in die Niederlande gefahren. Ich hatte das unglaublich.
Ohne Brücken?
Ohne Brücken, ja. Ich hatte, ja, Hals, Maul, ohne Mautbrücken. Ich hatte so dieses innere Verlangen, einfach mal wieder nach Holland zu fahren. Ich war da schon länger nicht mehr und Tim hat mich ein bisschen ausgelacht dafür. Er wird das jetzt direkt bestreiten und mir ins Wort fallen. Aber
wenn ich dir sagen muss, hier passieren noch ganz komische Dinge, dass du irgendwann, das hätte ich nicht für mich gehalten, dass du irgendwann sagst, ich wollte unbedingt mal wieder nach Holland fahren. Also so oft wie ich dir schon, komm, soll mal eben am Samstag rüber, Holland zwei Spiele, da hast du mir einen Vogel gezeigt, ey.
Ja, aber.
Jetzt kommst du, ich hatte Bock nach Holland,
ey. Du musst ja auch zu den guten Spielen fahren. Und ich war am Wochenende beim Den Derby. Das ist Den Haag. Das ist Den Haag gegen Den Bosch. Hierzu muss ich sagen, ich habe am Freitag eine Hörerin getroffen und habe ihr den Witz schon erzählt, um zu gucken, ne, wie reagiert so die Hörerschaft auf den Witz, das Dänen-Derby. Sie hat absolut keine Miene verzogen, deshalb dachte ich, das passt dir dann ganz gut rein.
Dann ist richtig. Dann ist genau richtig.
Dann ist dieser Witz hier, dann ist der Treffen. Ich war beim Dehn-Derby, Den Haag gegen den Bosch. Das ist schon so eine traditionelle Rivalität. Nach meiner YouTube-Expertise, einige Zäune wurden da schon eingerissen. Da dachte ich mir, gut, das sieht doch ganz gut aus. Mit dem Bosch verbinde ich was ganz Besonderes. Das habe ich schon mal erzählt, und zwar mein Länderpunkt Holland in Venlo. Und da bin ich ja mit dir auch hingefahren. Und du kannst jetzt natürlich sagen, du wusstest alles schon vorher und bla bla bla, aber...
Ich wusste gerade nicht, dass das dein Länderpunkt war, ehrlich gesagt.
Doch, das war... Oh, ich habe, glaube ich, keinen Länderpunkt unter Grunde gegeben, ne?
Das war nämlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und das freut mich sehr, dass ich noch einen Länderpunkt Holland einheimsen kann hier nachträglich. So nach wie viele Jahre ist es her? 15
locker. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Wir waren auf gar keinen Fall volljährig. Und ich habe natürlich noch nie in meinem Leben was von dem Bosch gehört. Ich kannte Waschmaschinen von den Bosch, aber... von der Stadt, von dem Verein noch nie was gehört. Dementsprechend hatte ich auch keine Ahnung von der Fanszene oder sonst was. Und das war so ein Playoff-Spiel, ne, für die erste Liga.
Das war, ja, das war in meinem Geburtstag im Mai. Von daher muss es
mindestens ein
entscheidendes Spiel in der Liga gewesen sein, oder es könnte sogar direkt schon Playoff gewesen sein, ja.
Und im Gästeblock standen einfach so 400 so Asoziale. Und die haben auch so richtig Alarm gemacht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das hat mich so ein bisschen begeistert. Ich hoffe, du stimmst mir da jetzt zu.
Ja, das ist jetzt im Stadion mega gut, weil da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich kann mich an die Straßenschlachten nachher erinnern.
Ja, genau. Es gab Straßenschlachten, wo wir dann auch plötzlich als Heimfans ausgemacht wurden. Und ich weiß gar nicht, ob wir da einen Schuh machen mussten oder ob es da irgendwie brenzlig wurde, aber ich weiß noch, dass wir da auch irgendwie Opfer geworden sind in irgendeiner Form. Auf jeden Fall, seitdem bin ich Sympathisant der Fanszene von dem Bosch. Habt ihr aber auch nicht einmal wieder gesehen, weil ich sage, jede Holland-Tour ab, die Tim vorschlägt. aber das traf es jetzt gut, weil ich wollte einmal Den Haag sehen, weil Den Haag ist ja wirklich so eine Fanszene, die sehr geschichtsreich ist, die auch sehr viele Asoziale immer anlockt, die wahrscheinlich auch ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass es in Holland die Clubkartenpflicht gibt, beziehungsweise gab. Das Ganze ist ja so ein bisschen eingeschlafen, oder? Ist das noch so ein großes Thema, die Clubkarte? Ich weiß es nicht. Ich kenne, also ein großes Thema ist es ja immer in Groundhopping-Gruppen, aber ist das in der Realität auch noch ein großes Thema, Clubkarte? Ich habe keine Ahnung, ey.
Also ich muss zugeben, dass ich jetzt natürlich auch ein paar Jahre keine Erstligaspiele in Holland mehr gesehen habe, sondern meistens da maximal zweite, eher dritte Liga mir mal was reinziehe. Aber soweit ich weiß, ist das schon noch aktuell. Also gerade bei Ajax schiede ich ab und zu mal drauf, wie das ist mit Heimspielen, wenn die mal einen interessanten Gegner haben. Und das ist schon so, dass die regelmäßig bei den Spielen immer noch dabei schreiben, Clubcard-Verpflichtung oder eben nicht.
Ja, oder Den Haag ist ja mittlerweile, oder FC Den Haag, wie es die Fanszene sagt, die sind mittlerweile in der zweiten Liga. Und da habe ich mich da schon sehr gewundert. Da stand dann auch, ja, Clubkartenverpflichtung und so ein Kram. Und ich hatte dann auch nicht so Lust, mich darum zu kümmern. Man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, sich entsprechend einladen zu lassen. Und da sind die Herrschaften in Den Haag auch sehr zuvorkommend, was das angeht. Und ich habe dann auch gesehen, dass es für mich sowieso nicht, also anders wäre es für mich sowieso nicht möglich gewesen, weil die haben eine ganz besondere Einlasssituation mit einem Gesichtsscan und all so ein Scheiß. Die sind da richtig auf Hightech. Hatte dann auch, ach sowas habe ich mich keinen Bock, hatte kurzzeitig dann auch überlegt, ob ich dann doch nicht dahin fahre, weil ich mir dachte, wenn es einen Stadioneinlass mit einem Gesichtsscan gibt und noch ganz viele andere Sachen, das hat auch einen ganz bestimmten Namen, aber ich habe es vergessen, Safety First oder was, keine Ahnung, ich habe kurz überlegt, ja, das macht eigentlich gar keinen Sinn, dahin zu fahren, da passiert ja dann eh nicht viel, hatte aber trotzdem so viel Bock und habe mich auf den Weg gemacht nach Den Haag, einmal kurz durch die City gelaufen, ist jetzt sehr holländisch und bin dann zum Spiel. Ja, so eine klassische...
Was? Du läufst durch eine holländische Stadt und findest es sehr holländisch. Also das ist mein Resümee, mein lieber Mann.
Ja, es ist halt so, hier, da ist eine Brücke, da ist Wasser, da fahren ein paar Leute mit dem Fahrrad. Hier kannst du Frikandel essen, so, das ist das Übliche. Weißt du, alle sind am Lachen, haha. Und auf jeden Fall bin ich dann zum Spiel. Und es hat sich schon relativ früh so ein schwarzer Block bei Den Haag gesammelt. Die stehen ja einmal auf der Hintertortribüne und einmal auf der Gegengrade. Das dürfte die Nordtribüne sein, weil die Fangruppe nennt sich da ja auch Midden-Nord, die gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten. Also die ganze Fanszene ist ja auch international voll vernetzt. Also sie sind ja auch mit Legia befreundet, mit Juve und all so ein Zeug. Also die sind auf jeden Fall sehr respektiert und das auch zu Recht scheinbar. Da komme ich aber später drauf zu. Und auf der Hintertortribüne bildet sich aber auch ein Fanblock. Und man hatte so als neutraler Besucher das Gefühl, die kapseln sich ganz klar von den Asozialen ab, die sich auf der Gegengerade sammeln in jeglicher Form. Es war sehr bunt und eine große Fahne hat das dann auch ganz deutlich gemacht. Da stand nämlich drauf Fansupport. Weißt du, dass jeder weiß, so, hier stehen die Fans und die supporten jetzt auch ein bisschen. Während das da auf der Gegengerade schon ein bisschen anders ablief. Jetzt gibt's bei Den Haag die folgende Problematik, dass die seit geraumer Zeit schon Probleme mit den Finanzen haben. Die hatten irgendeinen chinesischen Investor, der Klassiker, der dann auch abgesprungen ist. Dann gibt's da Geldprobleme, Lizenzprobleme. Wir sind immer noch in Den Haag, ne? Nicht in Krefeld. Und Gruß. Auf jeden Fall, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, Den Haag hat Finanzprobleme und da läuft so langsam die Uhr ab. Die haben ein Ultimatum bekommen, ich glaube bis Ende Oktober müssen die so und so viel Geld auftreiben. Ist so ein bisschen wie bei Basel und Philipp Degen. Nee, nicht Philipp Degen, David Degen, verdammte Scheiße. Bei dem Degen. Die müssen bis zum 31.10. und 1.11. so und so viel Kohle aufbringen, sonst wird die Profilizenz entzogen. Und das Ding ist schon so heikel, dass die regelmäßig Punktabzüge bekommen. Die haben jetzt schon 6 Punkte Abzug bekommen. Wenn die jetzt bis letzten Montag nicht irgendwas gemacht haben, ich habe nicht mehr nachgeguckt, aber vermutlich haben die wieder 3 Punkte Abzug bekommen. Sprich, die 3 Punkte jetzt gegen den Bosch, die wurden egalisiert. Und da hat die Fanszene eine große Blockfahne irgendwann rausgezuckert, wo der Verband drauf kritisiert wurde, inklusive einiger Spruchbänder. Dann hat man so gefühlt so Bundeswehrgranaten aufs Feld geworfen, die schwarzen Rauch ausgestoßen haben in sehr intensiver.
Ich hab den. In Schwallen.
Ja, in was? Schwallen?
Heißen die in Schwallen?
Heißt das in Schwallen? Es gab schwarzen Rauch in Schwallen und Fackeln.
Das klingt so, als ob Schwallen irgendwo bei Paderborn liegt.
Ja, so. Weißt du noch Schützenfest in Schwallen? Wer da den Vogel abgeschossen?
Ja, genau, ja,
das so ist doch, klingt das. Das ist doch der Sohn von dem, der Sohn und die Tochter hat doch auf jeden Fall klassische Dorfgespräche für alle aus der Großstadt. Auf jeden Fall gab's Pyrotechnik auf dem Rasen, es ist auch was aufs Feld geflogen, das Spiel ist unterbrochen worden und da dachte ich mir schon, ja, krass, bei diesem Sicherheitsapparat, der hier im Stadion herrscht, hätte ich so nicht erwartet. Den Bosch war auch mit 400, 500 Leuten da, die haben auch vorher aufgerufen, alle in Schwarz zu fahren, haben dann auch so Holland-mäßig, das ist halt die Sache an Holland, da wird es nicht durchgängig irgendwie gesungen, außer bei De Graafschap oder so, da wird mal ein bisschen gesungen, dann mal wieder nicht, dann ist es ein bisschen spielbezogen, das wird ein bisschen rumgepöbelt, es ist auch zum Teil ein bisschen stumpf, würde ich einfach mal aus meiner Sicht so sagen, aber es macht dann trotzdem Spaß.
Ist schon interessant, weil genau das waren immer meine Argumente, um dich zu irgendeiner Holland-Tour zu
bringen. Ja, Moment. Jetzt kommen wir noch die Ausschreitung. Ich bin dann nach dem Spiel.
Du hast aber gerade schon gesagt, dass es schon spaßig war.
Ja, das war schon in Ordnung. Das war schon gut. Das hat schon Spaß gemacht. Und ich war einfach froh, ich bin ja so ein Fanszenen-Sammler und Den Haag hatte ich noch nicht. Jetzt habe ich die mal weggekreuzt quasi. Und das hat mich so ein bisschen auch motiviert, da hinzufahren. Auf jeden Fall bin ich dann nach dem Spiel zum Auto, das stand auch direkt am Stadion. Wer eingeladen wird, kriegt meistens auch einen netten Parkplatz. Und hab mir auch nichts mehr so gedacht. Ich war so nett am Pfeifen. Wahrscheinlich nicht, aber man ist so ganz normal zum Auto zurückgegangen. Und dann kennst du diese Tumultgeräusche? Die kann ich jetzt schlecht nachmachen, aber so diese klassischen Tumultgeräusche, irgendwas geht zu Bruch, irgendwer schreit und du hörst es richtig wuseln. Es ist nicht nur wuselig, sondern du hörst es auch wuseln und dann habe ich so hochgeguckt und habe gesehen, dass da gerade Rennereien stattfinden, so 200 Meter von mir. Ich konnte aber nicht genau sehen, wer gegen wen, warum, bin dann so also ein bisschen näher dran und habe halt dann gecheckt, dass die Heimseite den Weg zum Gästeblock gesucht hat, dort aber immer wieder vertrieben wurde. Je näher man der Sache kommt, desto größer ist natürlich auch die Neugier, was passiert denn da jetzt genau, weißt du? Du willst immer so, man geht immer so ein Stück weiter und ich habe mich dann auch mal, die sind dann immer wieder die Straße runtergelaufen und ich habe mich dann auch mal in diese Straße reingewagt, immer zu gucken, was ist das denn, was ist das jetzt hier für ein Haufen, was ist der genaue Plan, wer geht wie dagegen vor, Ja, und dann war ich auf dieser Straße und plötzlich kam mir dann ein 300-köpfiger Mob entgegen und ich sehe nur 15 Holländer auf ihren Bullen fahren, die da auf alles eingekloppt haben. Und plötzlich musste ich da auch einen Sprint einlegen. Ich war also in Den Haag und bin vor Polizeipferden weggelaufen, weil ich in diesem Moment so blöd in diese Situation geraten bin. War dann aber auch direkt ein Teil quasi davon. Und hatte so fast schon Schwierigkeit, mich dann da wieder rauszulösen, um wieder als neutraler Mensch das beobachten zu können, weißt du?
Also mal kurz in die holländische Kampfkunst eingeführt.
Ja, und dann hat sich das aber auch ziemlich in die Länge gezogen. Es gab da wirklich 30 Minuten Rennereien. Es gab immer so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber das auch wirklich über einen längeren Zeitraum, bis die dann wirklich mit Pferden überall reingeritten sind und das Ganze so, ja, so versprengt haben. Das war so eine Zersprengungsstrategie, nenne ich das einfach mal. Und dann hat sich das auch wieder aufgelöst. Aber es sind Szenen, die man, glaube ich, seltener in Holland sieht. Die ganzen Zeitungen, Online-Zeitungen standen auch voll damit. Es gab auch ein paar Festnahmen und der Verein will das unbedingt aufklären und bla 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 und das, was im Stadion passiert ist. Also ich glaube, ich habe da schon ein Spiel erwischt, wo ein bisschen mehr los war als üblich. Absolutes Highlight, aber fernab dieser ganzen Geschichten, dass Den Bosch das Keeper von Den Haag-Lied gesungen hat, wo wir nach fast einer Stunde bei deiner Einleitung wären. Hast du das überhaupt erwähnt in der Einleitung? Ja, ne? Ja, doch, klar. Ja.
Ich habe, ja, also von dem Dildo-Lied habe ich noch nichts erzählt. Ich habe nur gesagt, dass du uns noch in Den Haag einführen wirst.
Genau, korrekt. Und ich hatte dieses Lied auf jeden Fall auch noch im Hinterkopf. Aber wusstest du, dass das heute noch gesungen wird? Ich glaube, die Dildo-Geschichte, die 2006, ich war mal, oder?
Ja, ist ja krass, dass quasi seit 15 Jahren derselbe Torwart im Tor steht.
Nee, ich habe auch geguckt, der Torwart, der ein Dildo im Arsch hatte, ist jetzt 45.
Aber wenn da die das ja immer noch singen, dann haben die doch voll Probleme, einen Torwart zu finden, der sich da schon weiß, was er sich da anhören muss, oder?
Ja, also wenn das wirklich noch regelmäßig gesungen ist, hier der Keeper von, ich kann nicht Holländisch, aber diese, ja, die meisten Leute werden es ja kennen, diese Dildo-Geschichte, dass,
ja, man kann es auch auf Deutsch, das reimt sich ja fast auf Deutsch.
Ja, das ist.
Der Keeper von Den Haag hat einen Dildo in seinem, naja, gut, ja.
Das ist auch ein bisschen zu vulgär jetzt hier, Tim, ne? Alle wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall hat der gute Mann hat in England gespielt, der Keeper von Den Haag. Und ich würde jetzt am liebsten laut dieses Lied singen, das wäre so großartig.
Man kann doch auch diese Wortaneinanderreihung, der Keeper von den Haag, kann man doch nicht ohne Schmunzeln sagen, oder?
Also, absolut nicht. Also der Keeper von Den Haag hat in England gespielt und hat da besondere Vorlieben ausgelebt mit seiner damaligen Partnerin. Es gibt sogar noch im Internet zu sehen, wie wir gerade bei unserer aus Recherchezwecken mal gefunden haben. Mein Laptop geht jetzt nicht mehr an, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall.
Ich sag mal so, ich konnte mit meinem Arbeitslaptop nicht drauf gehen.
Auf jeden Fall, gab's davon ein Video, er ist zurück nach Holland gegangen, sie war sauer, hat dann das Video veröffentlicht, so ist die Geschichte, keine Ahnung, ob stimmt. Und seitdem verfolgt scheinbar jeden Keeper von Den Haag dieser Song. Ja, die Keeper von Den Haag-Geschichte.
Ja.
Großartig. Boah. Nee, das war, ich habe noch ultra schlechte Pommes gegessen, wo viel zu viel Soße drauf war, ich richtig sauer war und das war meine Holland-Geschichte. Mein Holland-Sonntag. War schön.
Oh, da habe ich noch einen kleinen Hopper-Lifehack. Soße immer apart bestellen.
Ja, ey, ist so, ohne Scheiß. In so einem Pot oder was. Und dann hast du auch nicht dieses Problem, dass die Soße dann aussieht wie, also dass die Soße das Ganze überschwemmt.
Ey, einfach nur den noch über die Theke brüllen, apart, Soße apart, Sauce apart. Dann kriegt man dann Schälchen zu, dann kann man da eintunken, man hat nicht zu viel, ja, vielleicht hat man zu wenig, keine Ahnung, aber zu viel hat man auf keinen Fall. Es ist nicht alles vollgesifft, die Pommes schwimmen nicht drin, sondern man kann jede Pommes frisch eintunken. Ach, Gold wert.
Absolut. Soll ich noch ein bisschen Werbung machen, Tim, zum Ende?
Ja, nachdem ich jetzt hier gerade noch Soßenwerbung gemacht habe, Moment, das heißt nicht mehr Werbung, wir haben hier, das ist eine neue Kategorie.
Darf ich ein bisschen teasern, Tim?
Teasern, der internationale Teaser kommt jetzt.
Und zwar habe ich mit jemandem gesprochen, der zu Jeljez Nica, scheiße Mann.
wie hast du dieses Interview geführt, ohne den Verein aussprechen zu können?
Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Und zwar habe ich jemanden gefunden, der jetzt...
Lass es bitte so drin. Bitte schneide es nicht. Es ist großartig.
Ja, ich kann es ja trotzdem einmal richtig stellen. Und zwar habe ich jemanden gefunden, der zu Jelia Schnießer fährt und...
Das klang gekonnt jetzt.
Den ich tatsächlich auch schon ein bisschen länger kenne. Der gute Mann kommt aus Hagen. Und Hagener haben immer diese ganz komische Angewohnheit, dass die so richtig stolz über ihre Stadt Hagen sprechen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber ein Hagener wird immer stolz über Hagen sprechen. Der würde auch für Hagen in den Krieg ziehen. Da musst du mal drauf achten. Also in Hagen geht das da sehr patriotisch zur Sache.
Mir fällt gerade auf, dass ich noch nie jemanden aus Hagen kennengelernt habe.
Ja, dann würde ich das mal empfehlen. Lern mal einen Hagener kennen und
Zu welchem Einzugsgebiet gehört Hagen überhaupt? Was für ein Fan ist man in Hagen? Ist das noch Dortmund?
Man ist in Hagen, glaube ich, noch Dortmund-Fan. Und man ist halt Hagen-Fan. Man ist Stadt-Hagen-Fan. Und da habe ich jemanden gefunden, der schon seit einigen Jahren in Bosnien unterwegs ist, der quasi zwischen Hagen und Sarajevo pendelt, der uns so ein bisschen mitnimmt in die Anfänge der bosnischen Fankultur, der bosnischen Ultrakultur, der auch versucht, so ein bisschen den Balkankrieg und die Rolle der Fanszene zu erklären. Ist echt interessant geworden, auch wenn es oft ein großes Wirrwarr ist und man da nicht immer unbedingt durchblickt. Gerade Bosnien ist ja so ein Land, das musst du ja fast studieren, um das ein bisschen zu verstehen. Ich hatte aber richtig Bock drauf, weil ich bin ja sehr gerne in Bosnien. Ich habe das auch ein bisschen irgendwie ungewollt, habe ich immer wieder, so wie Tim, ich habe meinen Gesprächspartner immer wieder unterbrochen, weil ich immer so kleine Sachen wusste und die unbedingt teilen wollte. Zum Beispiel hat er vom Auswärtsspiel in Visoko erzählt und ich habe ihn gefragt, da stehen doch die Pyramiden, oder? Weil wir doch mal bei diesen bescheuerten Pyramiden da waren, weißt du?
Großartig. Ja, weißt du? Hauptsache einbringen.
Also ist eine coole Sache geworden. Es geht auch um seine Zeit in der Kurve, die besonders in Anfang, Mitte der 2000er sehr aktiv war, wo er teilweise ein halbes Jahr da unten geblieben ist und ein bisschen mitgewirkt hat. Es geht um konspirativen Pyroschmuggel, der hier in Deutschland gestartet ist, um die bosnischen Stadien mit Pyrotechnik zu versorgen, als Hilfsgüter quasi. Und das ist, glaube ich, ganz cool geworden. Ist der erste Teil, ich habe es gar nicht gesagt in dem Podcast. Es gibt noch einen zweiten Teil, weil jemand hat schon geschrieben, ja, war cooler, ein bisschen kurz, aber da kommt noch was, da kommt noch was. Bleibt geduldig, da kommt noch was nächsten Dienstag, Football was my first love, international, aktuell Bosnien und damit beende ich auch hier diese Werbung.
Ich würde sogar noch eine kleine Werbung dran setzen. Ist ein bisschen random, aber ich weiß, dass wir am Anfang unter anderem über Delfine und den Khashoggi geredet haben. Über Delfine gibt es mit Sicherheit viele Dokumentarfilme, über den Khashoggi gibt es einen, und zwar The Dissident heißt der, von Brian Fogel. Da kann man sich so ein bisschen informieren, was da eigentlich gelaufen ist, wenn man jetzt das Thema sich ein bisschen intensiver mit befassen will. Wer denn da jetzt an den Führungshebeln bei Newcastle United sitzt, ist recht interessant. Keine Ahnung, wo der Film gerade läuft. Also ich glaube, der ist bei Sky drin. Wer da irgendwie einen gecrackten Receiver hat, kann sich da reinziehen, oder wer das Abo hat. Ansonsten weiß ich es gerade nicht, aber wenn man
ist ein bisschen wie beim ist ein bisschen wie beim Champions League Spiel, ne?
Genau, ich habe keine Ahnung. Ihr müsst einfach googeln, wo man diese Doku gucken kann. Werden so ein bisschen Hintergründe erklärt. Sehr interessant, vor allem wenn man weiß, was dieser Mann jetzt im Fußballbusiness tut.
Ja, wenn man so einen Investor hat, das ist Fluch und Knochensegen zugleich, ne? hey, und zum Abschluss nochmal rausgepfeffert.
Uiuiui, da ist ja Kritik drin, du, mein lieber Mann. Boah, war geil heute. Ich würde sagen,
ja klar, ich kann jetzt schneiden bis 1 Uhr, du Affe.
Das war die goldrichtige. Ja, pass auf, wir haben jetzt noch 70 Minuten bis 0 Uhr.
Du schreibst den Text.
Diese Folge hat knapp eine Stunde gedauert, also das passt doch rein. Du musst dich halt beeilen.
Alles klar.
Aber es war doch die absolut richtige Entscheidung, heute aufzunehmen.
Das ist in Ordnung. Also,
das war doch eine lebhafte Folge. Das war eine richtig lebhafte Folge. Also, falls wir jetzt heute nicht um 0 Uhr online waren, entschuldigt es bitte. Es lag daran, dass wir heute ja ein bisschen qualitativer aufnehmen wollten und diese Folge lebhaft gestalten wollten. Ich glaube, wir haben es einigermaßen geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Ey, haben wir einen Folgentitel?
Ja.
Was hatten wir nochmal? Hast du aufgeschrieben?
Nein.
Okay.